Als Lesung für das Pfingstfest heute und morgen wollen wir auf den Bericht hören, den wir von Lukas haben in der Apostelgeschichte in Kapitel 2, lesen heute miteinander die erste Hälfte, die Verse 1 bis 21. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllt das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, eure Alten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Der Predigttext für diesen heutigen Pfingstsonntag, der findet sich im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Und dort hören wir auf die Verse 15 bis 27. Jesus sagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Zum Gebet und Lied wollen wir aufstehen. Dein Geist, den edlen Führer, gibst du mir in deinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst Macht stille. Alles Ding währt seine Zeit, deine Lieb in Ewigkeit. Und wir kommen heute an diesem Pfingstsonntag zu dir, himmlischer Vater, und danken dir für dieses unglaubliche Geschenk, das du uns gegeben hast. Dass du diese Weissagung, diese Ankündigung deines Sohnes wahr gemacht hast und dass dein Geist, dieser edle Führer, in unser Leben hineingekommen ist. Durch ihn können wir glauben, durch ihn können wir beten, durch ihn können wir sagen, aber lieber Vater, durch ihn sind wir versiegelt worden, durch ihn haben wir alles Zugang, durch ihn haben wir deine Worte, durch ihn haben wir dich. Danke dafür. Danke, dass wir so bewohnt sind von deinem guten Heiligen Geist. Wir geben dir darüber die Ehre. Und jetzt wollen wir leben als die Menschen, die deinen Geist in sich tragen dürfen. Und wir bitten dich, dass auch an diesem Morgen du durch deine Worte in unser Leben kommst, dass dein Geist diese Worte in uns lebendig macht, transportiert. Segne dazu Norbert Rose und seine Predigt, seine Verkündigung. Und dann bitten wir dich, dass deine Worte bei uns ankommen, dass deine Worte bei unseren Kindern ankommen. Wir schließen ganz bewusst die mit ein, die mit uns verbunden sind über den Livestream, über die spätere Zugriffe auf diesen Gottesdienst. Du bist der überall Wirksame durch diese Kraft und Wirkweise deines Geistes. Wir wollen gerne die Ehre geben an diesem Tag, dich preisen darüber, dass wir glauben dürfen, dass wir beschenkt worden sind von deinem guten Geist. Und wir danken dir, dass du es bist, der regiert, der in uns regiert. Aber der doch alle Geschicke dieser Welt in seiner Hand hat, in unserem Volk, in allen Völkern, insbesondere auch in deinem geliebten, auserwählten Volk Israel. Leg segnend, bewahrend, führend deine Hände auf sie und insbesondere auf die, die dich, Jesus, als ihren Messias schon angenommen haben. Heute bitten wir wieder neu für die, die mit uns eines Glaubens sind, aber deren Rahmenbedingungen so belastend, so schwierig, so notvoll sind. Wir bitten dich, Herr, erbarm dich über die Jesusleute an den unterschiedlichsten Orten der Verfolgung und der Unterdrückung und segne sie in ihrem Stand und tu ihnen wohl nach Leib, Seele und Geist. Wir beten dich an als den Herrn der Weltgeschichte. Wir beten dich an als den, der über allem das letzte Wort hat. Wir beten dich an als dem, dem nichts entgleitet. Wir preisen dich, loben dich und danken dir für deine Macht, deine Weisheit und deine Liebe. Gelobt seist du, unser Gott, der Vater und der Sohn im Heiligen Geist. Amen.
Sowohl das Lied als auch der Text aus Johannes 14 machen uns klar, dass es eine ganz massive, eigentlich zwei massive Barrieren gibt. Die eine Barriere haben wir deutlich gesehen, nämlich da ist eine Barriere, die wir nicht überwinden können zwischen uns und der ewigen Welt. Wir sehen einfach nicht. Wir erkennen einfach nicht. Und die andere Barriere, die zieht sich mitten durch uns hin, also nicht uns, sondern mitten durch diese Welt hindurch, nämlich die eine Seite, die ihn nun doch sehen kann und die andere Seite, die ihn nicht sehen kann. Und beides lässt sich von uns aus nicht überwinden. Beides ist ein großes Geheimnis und auch eine große Blockade. Und das ist ein riesengroßes Problem, das wir haben. Man kann sagen, das ist auch ein schönes Problem, das wir in der Bibel immer wieder sehen. Wir haben das sehr deutlich beschrieben an einer Stelle, nämlich als Salomo den ersten Tempel einweihen sollte, durfte, musste. Da stand nun der Tempel, er galt schon damals als eines der großen Weltwunder, das man bestaunt hat. Er war ja mit der Absicht gebaut worden, dass Gott mitten in seinem Volk wohnen sollte. Er sollte unter ihnen sein, er sollte gegenwärtig sein. 30.000 Mann haben 13 Jahre daran gearbeitet und noch viel mehr haben Gold, Silber, Edelsteine und was nicht alles gegeben, damit dieser Tempel so werden konnte, wie er dann geworden ist. Und dann steht dieser Tempel endlich da, wo er auch stehen soll und stehen muss. Und dann sagt Salomo plötzlich, mitten in dieser Einweihungsfeier, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Da haben sie 13 Jahre lang gearbeitet und gebaut und nun geht's nach dem Motto, tut mir leid, aber das war irgendwie nichts. Das, was wir gedacht haben, ist nicht gelungen, wir haben vergeblich gebaut. Und das wiederholt sich. Das zieht sich durch die Bibel hindurch, Jesaja 66, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Paulus wiederholt das später noch einmal in Apostelgeschichte 17. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Alles, was wir versuchen, um die Größe und die Herrlichkeit Gottes zu erfassen, muss daran scheitern, dass er nicht zu fassen ist, weil er zu groß ist. Und das gilt für alle unsere Bemühungen. Im Johannesevangelium ist das von Anfang an das Thema gewesen. Johannes versucht, dieses Geheimnis Gottes in Worte zu fassen. Ganz am Anfang, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es gelingt fast nicht, auch nicht, das in Worte zu fassen. Die Herrlichkeit, die Wahrheit, die Größe, das Geheimnis Gottes ist zu groß, als dass wir es auch nur halbwegs beschreiben könnten. Und wir merken das, wenn wir anderen versuchen, etwas von diesem Wort zu sagen, von diesem Evangelium. Wir stoßen immer an diese Grenze. Immer ist da diese Barriere, die wir nicht überschreiten können. Unsere Sprache, unsere Worte, unsere Reden, unsere Formulierungen kommen da nicht an, wo wir so gerne ankommen möchten. Paulus hat das immer wieder versucht zu beschreiben, etwa in 2. Korinther 3, wo er diesen Vergleich zieht und sagt, sogar im Gesetz vom Sinai war die Herrlichkeit Gottes so groß und so gewaltig, dass sich Mose eine Decke über sein Angesicht legen musste, weil er strahlte, wir würden heute sagen, wie ein Atomkraftwerk, also unerträglich für die, die ihn gesehen haben. Er musste sich diese Decke vors Angesicht hängen, weil sie es nicht ertragen konnten. Das heißt, sogar dieses manchmal sehr eckige, kantige, schwer verständliche, schwer lastige Gesetz des Moses hat solch eine Herrlichkeit in sich getragen, dass sie es nicht ertragen konnten. Und Paulus hat das dann noch einmal persönlich erlebt vor Damaskus, als er diese Herrlichkeit Jesu mit eigenen Augen gesehen hat, zum ersten Mal sah und dann später sagt, wenn schon die Herrlichkeit des Gesetzes vom Sinai solch eine umwerfende Wirkung hat, wie muss bzw. wie müsste dann die Herrlichkeit nach Ausgießung des Heiligen Geistes alle bisher bekannten Dimensionen sprengen und wir noch viel mehr strahlen als Mose. Das heißt, wir müssen hier alle mit einer dicken Decke vor dem Angesicht sitzen, weil es sonst unerträglich wäre. Wenn man es erfasst, wenn man es begreift, wenn er sich in seiner Gemeinde so offenbart, wie er es will. Aber die Frage, wie kommt man denn dahin? Das ist die Frage, mit der sich unser Abschnitt heute Morgen beschäftigt. Wie kommen wir dahin? Manche würden sagen, wenn Jesus heute so da wäre, so gegenwärtig, so präsent wäre wie damals, sichtbar, lebendig, mitten unter uns, wenn er heute seine Wunder täte, vor aller Augen, dann würden Menschen zum Glauben an ihn kommen. Das ist so unsere naive Vorstellung. Wir kennen diese Argumentation. Das heißt ja, wir bräuchten eigentlich mehr Wunder. Wir bräuchten mehr Sichtbares vor unseren Augen. Dann wäre alles viel einfacher. Aber von Jesus selbst heißt es in Matthäus 11, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida, wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Also auch die Wunder, das Sichtbare, das Außergewöhnliche hat nicht dazu geführt, dass sie zum Glauben an ihn und an sein Wort kommen, sondern sie sind einfach so weitergezogen in ihren Spuren, haben das nicht verstanden. Und das zieht sich noch weit durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Wir sehen das bei einem Martin Luther. Er hat das ja ganz ähnlich bitter lernen müssen, nachdem Luther nach Jahrhunderten das Evangelium wieder ans Licht gebracht hat. Das Evangelium auch in einer neuen Sprache fassen konnte, beschreiben konnte, verkündigen konnte, von Jesus und der Bedeutung des Kreuzes Jesu und diese Dimensionen des Evangeliums noch einmal zum ersten Mal wieder deutlich wurden, da hat Luther ja gedacht, jetzt müssen wir es nur noch sagen, nur noch predigen, nur noch verkündigen, dann werden sie alle zum Glauben kommen. Sie können gar nicht anders. Und er hat tatsächlich auch gedacht, auch die vielen Juden, die es ja im Land, in den Ländern gab, auch die vielen Juden seiner Zeit würden allesamt zum Glauben an Jesus kommen, wenn sie zum ersten Mal das Evangelium in aller Klarheit hören. Man muss es ihnen nur sagen, nur predigen, nur verkündigen. Er wurde enttäuscht. Er wurde so bitter darüber. Dieser Antisemitismus, den wir Luther immer ja auch unterschieben, hat vor allem damit zu tun, mit dieser riesengroßen Enttäuschung. Sie müssten eigentlich zum Glauben kommen. Warum kommen sie nicht zum Glauben? Warum können sie es nicht erfassen? Und da haben wir wieder diese Barriere, die wir auch mit Worten nicht überwinden können. Auch ein Luther nicht, auch wir nicht. Immer diese Barriere, an der wir stehen und uns fragen, warum gelingt es so wenig? Die Antwort ist, glaube ich, relativ einfach, weil es ein gigantisches Evangelium ist, viel zu groß für unseren kleinen Verstand. Und das beschreibt Johannes ganz am Anfang dieses Evangeliums, wenn es heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Das kann aber auch an Johannes nicht schon am Anfang sagen, sondern dazu braucht es den Heiligen Geist. Nur so kann er sagen. Erst nach Pfingsten kann er solche Formulierungen dann auch weitergeben. Und wenn Gott selbst Mensch wird und in die Welt kommt, wenn er als fleischgewordenes Wort da ist und 3 Jahre lang Tag und Nacht die Wahrheit verkündigt, alle Zeichen und Wunder, die Jesus in diesen 3 Jahren getan hat, haben dieses Problem nicht gelöst. Es gibt eine Barriere. Gott kommt in die Welt, das Licht kommt in die Welt, der lebendige Gott macht sich ganz klein für uns. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Da fehlt noch was. Etwas Entscheidendes fehlt hier noch. Und wenn schon das Gesetz und der Tempel und Jesus und alle seine Zeichen und Wunder und alles, was er getan hat, auch die Heilungen und Totenauferweckungen, das nicht schaffen können, nicht überzeugen können, was bleibt dann noch? Was könnten wir noch hinzufügen? Was könnten wir noch tun? Und da wird nun Jesus sehr eindeutig. Was bleibt, ist sein Wort. Was bleibt, ist sein Wort. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Paulus sagt nachher, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und Jesus wiederholt das immer wieder. Auch Johannes schreibt das sehr betont immer wieder. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Entschuldigung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Johannes 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Dann haben wir aber gerade gesagt, dass alle unsere Worte nicht das erreichen können, dass Worte allein ihn nicht fassen können, dass alle Worte zu kurz greifen, dass sogar die leibliche Anwesenheit, seine Präsenz nicht ausgereicht hat, mit Worten, Taten und Zeichen, mit seinen Wundern zu den Menschen, auch zu denen, die sein Wort, das Wort des alten Bundes, schon alle kannten. Und zugleich sehen wir noch etwas anderes, nämlich dass an seinem Wort sich nun die Geister scheiden. Und das gilt ja bis heute. An seinem Wort scheiden sich tatsächlich die Geister dieser Welt. An seinem Wort spaltet sich die Welt. Die einen diskutieren, streiten, versuchen es mit Logik, mit Verstand, mit, können auch sagen, Theologie oder Philosophie und Religion, erkennen ihn aber dadurch nicht. Es gibt viele kluge Menschen, die alles Mögliche schon gesagt haben, nur erkennen können sie ihn dadurch nicht. Die anderen hören dasselbe Wort, lesen dasselbe Wort und sehen plötzlich, wie die Türen weit aufgehen, sehen plötzlich ihn allein durch sein Wort, haben eine Erkenntnis, ich darf es ein bisschen übertrieben sagen, eine Erkenntnis nach der anderen. Werden von einer Herrlichkeit zur anderen geleitet durch sein Wort. Sie sehen Jesus durch sein Wort. Sie erkennen ihn, erkennen, dass sich Jesus in diesem Wort und nicht anders offenbart. Das ist sehr freundlich. Ich stelle es mal dahin, dass keiner besorgt sein muss. Vielen, vielen Dank. Dass wir sein Wort haben im Gesetz, in den Propheten, in den Psalmen, überall ist es schon da. Auch in dem Wort, das dann nach Ostern, nach Himmelfahrt, nach Pfingsten gepredigt wird. Das Wort ist da, aber das Wort spaltet die Welt. Viele wenden sich ab, viele wollen es nicht hören. Es sind auch sehr, sehr viele, die dann hören und glauben. Es gibt also bei dieser Spaltung nicht nur diese Negativseite, sondern wir haben auch eine Positivseite. Da sammeln sich Menschen, die ihn erkannt haben, die an ihn glauben, die sich an ihn halten. Und das war es, was Paulus vor Damaskus ebenfalls so umgehauen hat, dass er in einem einzigen Augenblick verstanden hat, dass es in der ganzen Schrift, soweit er sie vor sich hatte, in seinem Sinn, in seinen Gedanken hat, die ganze Schrift nichts anderes enthält als Jesus. Es geht immer um ihn, um den Kommenden, um den Messias. Wir haben gerade die Ankündigung gesehen für den Israeltag. Es geht immer um die Erwartung des Messias. Und das hat Paulus nun verstanden, dass er überall schon gegenwärtig ist. Nur hatte er bis dahin nur Worte gesehen, Wörter, Formulierungen, irgendwelche Satzungen und Gesetze und Definitionen, auch die Lobgesänge in den Psalmen, aber es waren eben nur Worte und Wörter und Informationen, aber noch nicht lebendig für ihn erkennbar. Man konnte endlos darüber debattieren, auch Jesus hat debattiert mit den Schriftgelehrten und trotzdem konnte man ihn dadurch allein noch nicht erkennen. Und das geht so durch die Geschichte hindurch. Man kann streiten, diskutieren, man kann Bibliotheken füllen damit. Es gibt Millionen von Büchern über ihn. Und trotzdem ist es noch nicht das Wort, in dem wir ihm begegnen. Das ist die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu, die wir noch nicht sehen können, beziehungsweise die wir noch nicht sehen konnten, bevor wir diesen Geist empfangen haben. Und das ist unser Thema heute Morgen, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu sehen dürfen. Das ist auch das Ziel von diesem Wort, dass wir nicht nur informiert werden, dass wir nicht nur menschliche Erkenntnis haben, Theologie und Religion und viele schöne Formulierungen, sondern dass wir sein Angesicht erkennen, sein Angesicht im Angesicht Jesu. Der Zugang ist da. Der Zugang heißt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das heißt für uns, hören, hören, hören auf sein Wort. Darin steckt das ganze Geheimnis Jesu. Wir können es auch noch ein bisschen schöner formulieren. Wir haben das ja auch im Alten Testament, Psalm 1 etwa, wo es heißt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Früher habe ich mal gedacht, da muss man jetzt Tag und Nacht darüber nachdenken. Man muss Tag und Nacht, wenn man es richtig machen will, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen, nachdenken, grübeln, eben Tag und Nacht darüber nachsinnen. Und ich glaube, das ist ein Irrtum. Wenn wir einmal davon erfasst worden sind, von diesem Wort, dann werden Sie möglicherweise nicht mehr aufhören können, über dieses Wort zu staunen. Dann werden Sie von einem Geheimnis zum nächsten geleitet, dann werden Sie von einer Erkenntnis zum nächsten geleitet, von einer Herrlichkeit zu anderen geleitet. Und Sie werden nicht nur gelegentlich vielleicht nachts mal aufwachen, weil Sie mitten in der Nacht plötzlich von einem Wort angesprungen werden und plötzlich merken, dass er zu Ihnen spricht. Dass Sie vor Aufregung nicht mehr einschlafen können, dass Sie aufstehen, dass Sie es aufschreiben müssen, weil Sie es festhalten möchten, nicht wieder verlieren möchten, weil Sie merken, da begegnet Ihnen Jesus, mitten in der Nacht. Sie haben gar nicht danach gefragt. Sie haben gar nicht danach gesucht. Sie haben gar nicht so danach geforscht, sondern plötzlich taucht da etwas auf. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das passiert mir manchmal, dass ich mitten in der Nacht aufstehen muss, um schnell aufzuschreiben, um das Ja nicht wieder zu vergessen. Und das kann manchmal lang dauern, bis ich es aufgeschrieben habe. Das ist etwas ganz Wunderschönes und Geniales, wenn einem da neue Wahrheiten aufgehen, vielleicht manchmal sogar Wahrheiten, nach denen man so lange gesucht hat, und in der Nacht ist es plötzlich da. Den Seinen gibt es im Schlaf. Das ist toll, wenn man das erleben kann, dass wir nicht mehr aufhören können, dieses Wort zu lesen und darüber zu staunen. Und ich spreche damit nicht von ganz neuen Offenbarungen, die wir haben, sondern ich spreche einfach von seinem Wort, dass wir sein Wort verstehen, dass es sich darin offenbart, und werden vielleicht sagen, was für ein riesengroßes Glück, dass wir dieses Wort haben und kennen. Und das meint, so sehe ich das zumindest, verstehe ich das, wohl dem, das heißt glücklich ist, selig ist, oder mit meinen Worten, was haben dies gut? Da darf man auch mal neidisch werden. Was haben dies gut, die Lust haben am Gesetz des Herrn und sinnen über seinem Gesetz Tag und Nacht, weil ihnen etwas geschenkt ist, etwas offenbart ist. Und sie merken diesen Unterschied, wer mein Wort hört und glaubt, und jetzt kommt noch etwas ganz Entscheidendes dazu, nämlich wer mich liebt. Das ist nicht nur so eine kleine Nebenformulierung, sondern wir merken, dass hier deutlich im Johannesevangelium, dass er immer auf diese Formulierung zurückkommt. Wer mich liebt und wer den Vater liebt und wer mein Wort liebt, daran hängt tatsächlich enorm vieles. Die Frage ist also nicht, wie klug und intelligent wir sind, wie viele Erkenntnisse wir haben. Die Frage ist nicht, ob wir alles verstanden haben. Die Frage ist nicht, ob wir gläubiger sind als andere oder verständiger wären als andere, ob wir besser wären als andere, sind wir gar nicht. Ob wir alle Erkenntnis haben, ob wir engagiert sind, ob wir treu sind in allen Dingen, ist alles nicht unwichtig, aber das Eigentliche ist, die Liebe macht den Unterschied. Und das sagt Jesus mehrfach in diesem Zusammenhang, mindestens dreimal nur in diesem kleinen Abschnitt. Wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich liebt, ja, wenn man einen Menschen liebt, dann hört man ihm nicht nur so beiläufig zu, sondern wenn man einen Menschen liebt, dann hat jedes Wort von ihm ein Gewicht, dann hören wir ihm zu. Dann ist einem nicht gleichgültig, was er sagt oder will oder braucht oder auch nur wünscht, sondern wir lesen ihm oder ihr die Wünsche von den Augen ab. Das ist normal, das ist Liebe. Hört vielleicht mal ein bisschen auf oder verändert sich, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber dass Liebe einen Ausdruck hat, dann achtet man nicht nur auf das, was einer sagt, sondern auch auf das, was einer denkt oder nur denken könnte oder vielleicht sagen wollte, aber noch nicht sagen kann. Und trotzdem, wie oft sagen wir das? Was denkst du gerade? Ich würde gerne wissen, was du denkst. Die Liebe macht den Unterschied. Und das ist die Frage, die Jesus so deutlich stellt, mehrfach. Hast du mich lieb? Keine beiläufige Frage, eine entscheidende Frage. Hast du mich lieb? Das ist die Tür, durch die du gehen kannst. Hat dich eine Ahnung von meiner Wahrheit erfasst? Hat dich diese Faszination erfasst, dass du so gebunden bist von dieser Wahrheit? Willst du seine Worte nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern willst du sie halten, bewahren, festhalten, ergründen? Hast du verstanden, dass es eben nicht nur Formulierungen sind, Informationen sind, Wörter sind, sondern dass es ewige Worte sind? Wort des Vaters, sagt Jesus, der mich gesandt hat. Und was ich sage, das ist sein Wort aus der Ewigkeit. Oder bleiben wir doch gerne bei den Diskussionen und Debatten, die wir auch gerne führen vielleicht, mit großen theologischen Formulierungen und Erkenntnissen, so wie es Paulus einmal ein bisschen, schon bissig schreibt in 1. Timotheus 6, wo es dann heißt, wenn jemand nicht bleibt bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte Schulgezänk. Solcher Menschen, die der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Seine Frage ist, liebst du mich? Da geht die Tür auf. Es gehen noch ein paar mehr Türen auf, aber da geht eine ganz entscheidende Tür auf. Und wir sehen das noch einmal, als er nach der Auferstehung dann am Ufer ist und dann Petrus dreimal diese Frage stellt: Petrus, hast du mich lieb? Und damit macht er deutlich, es geht nicht um irgendwelche anderen Dinge, die auch noch wichtig wären, sondern hast du mich lieb? Damit wirst du leben oder daran wirst du scheitern? Hast du mich lieb? Das ist die Frage an uns. Das ist die Frage an mich tatsächlich. Nicht, was weiß ich alles, was habe ich verstanden und was nicht, sondern die Frage, die mich durch den Tag begleiten darf und muss, ist: Hast du mich lieb? Wenn ich das nicht klar beantworten kann, dann werde ich ständig um dieses Wort herum eiern, mich irgendwie bewegen, mal näher, mal weiter entfernt sein. Die Frage ist, hast du mich lieb? Oder willst du gehen? Auch das fragt Jesus sehr, sehr deutlich. Auch seine Jünger, tatsächlich seine Jünger, fragt er einmal, wollt ihr auch gehen? Sie haben das erlebt, wie sich viele abgewandt haben, weil ihnen sein Wort zu steil wurde. Das konnten sie nicht ertragen. Das haben sie nicht geliebt, auch nicht verstanden. Und dann fragt Jesus tatsächlich seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Er stellt sie in die Entscheidung, er stellt es ihnen frei, eine hochbrisante Situation. Wenn ihr wollt, wie die anderen, dann könnt ihr gehen. Da ist wieder dieser Spalt, diese Barriere. Werden sie darüber hinaus kommen oder werden sie gehen, wie die vielen anderen auch? Und dann kommt Simon Petrus und da heißt es, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ja, da könnte man sagen, ja, wir haben geglaubt, wir haben erkannt, wir waren klüger als die anderen. Da müssen wir die Parallelstelle sehen, Matthäus 16, Vers 16, wo es ganz ähnlich und dann doch ein bisschen deutlicher heißt, wir haben deine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Und dann selig bist du, heißt dann von Jesus an Petrus, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, festhalten. Der wird diesen Schatz vor sich sehen und wird diesen Schatz nie wieder loslassen wollen. Wer mich liebt, der wird es halten. Und die Antwort ist bei Petrus sehr eindeutig. Ich möchte nie mehr von deinem Wort mich entfernen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich will mehr von deinem Wort. Ich will mehr von deiner Wahrheit, mehr von deiner Liebe, mehr von allem, was wir bei dir empfangen. Wenn das dein Wort ist, und das Wort des Vaters, wenn das wahr ist, wenn das die Wahrheit ist, die wir in deinem Wort haben, dann will ich gerne deine Gebote halten. Bei Geboten dürfen wir nicht wieder an die vielen einzelnen Gesetze denken, die da im Alten Bund geschrieben sind, auch nicht nur bei den 10 Geboten hängen bleiben oder beim Gebot der Nächstenliebe und was wir da noch alles zusammenfügen könnten, sondern die Gebote, das sind alle seine Worte, alles, was ich euch gesagt habe. Meine Gleichnisse, meine Erklärungen, meine Formulierungen, meine Gebete, meine tiefen Weisheiten, die ich euch gesagt habe, wenn das wahr ist, dann will ich alle deine Gebote gerne festhalten. Dann will ich dein Wort halten und bewahren. Ich will mich daran klammern. Ich weiß nicht, ob sie noch mitgehen können, ob sie da noch folgen können. Vielleicht sagen sie ja auch, was will der von uns mit solchen Formulierungen? Wer mein Wort liebt, der wird mein Wort bewahren, wird es festhalten. Und alles fängt nur damit an, dass wir sein Wort hören und dass wir uns nicht zu schnell abwenden davon, nicht zu schnell an dieser Barriere stehen bleiben und wie manche damals schon gesagt haben, das ist uns zu steil. Oder wie es andere gesagt haben, ein andermal wollen wir wieder von dir hören oder von ihm hören. Aber jetzt wird es uns gerade ein bisschen zu anstrengend. Wenn wir sein Wort hören, dann sollten wir es festhalten. Das Wort des fleischgewordenen Sohnes Gottes hören, sich berühren lassen, sich treffen lassen. Vielleicht verstehen wir nicht alles, vielleicht ist manches zu steil, aber wir hören ihm zu. Und dann wünsche ich uns allen, dass das nicht nur ein typisch frommes Gerede ist, auch kein pastorales, keine Sprache Kanaans, wie man es manchmal sagt, sondern dass wir verstehen, es geht immer um seine Wahrheit. Es geht immer um diesen großen Reichtum, dass er uns mit Macht ziehen möchte, dass der Vater uns sein Wort auch öffnen möchte, dass er uns ziehen will, dass wir nicht wieder anfangen, Gebote zu erfüllen, sondern dass wir anfangen, sein Wort zu halten, uns daran zu klammern, ihm und ihm allein zu glauben und zu vertrauen. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dann kommt dieses schöne Wort und dann will ich den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Offenbart er sich? Erleben wir das, wie er sich offenbart? Er hat es verheißen, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und es könnte auch passieren, dass manch einer irgendwann sagt, Herr, das ist zu viel auf einmal. Das schaffe ich nicht. Das übersteigt mein Fassungsvermögen. Das halte ich nicht aus. Johannes, wenn es heißt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, die größer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Oder Paulus, wir haben es schon gehört. Sein Volk Israel hat seine Herrlichkeit gesehen, damals in der Wüste, im Angesicht des Mose, und sie haben es nicht ertragen. Und jetzt kommt die viel, viel größere Herrlichkeit. Und die Decke hängt immer noch vor ihren Augen. Nicht einfach, weil sie nicht wollten, sondern weil sie darauf angewiesen sind, wie wir, dass er ihnen diese Decke von ihren Augen wegnimmt. Und er wird es tun, wenn die Zeit erfüllt ist. Bis dahin haben sie diese Decke vor ihrem Angesicht und können ihn nicht sehen. Und Paulus sagt, gegenüber der Herrlichkeit, die wir in Jesus sehen, ist die Herrlichkeit im Angesicht des Mose nicht einmal wert, Herrlichkeit genannt zu werden. Wir sind unfassbar reich beschenkt und gesegnet durch den Heiligen Geist. Wir sind nur leider viel zu bescheiden, darf ich das mal sagen? Wir sind so bescheiden, so schnell zufrieden, so schnell fertig mit allem, weil wir den Eindruck haben, wir haben es doch schon, ist doch schon alles da. Mehr wollen wir doch gar nicht. Ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Liebe, ein bisschen Trost, ein bisschen Kraft, ein bisschen Stimmung, ein bisschen Lobpreis, ein bisschen Pfingsten, ein bisschen von seinem Geist. Das war nicht die Verheißung, sondern die Fülle war die Verheißung. Und es war immer die Sorge von Paulus, dass wir meinen könnten, das wäre jetzt schon alles. Wir müssten jetzt anfangen, das Reich Gottes selber zu bauen. Wir müssten die Welt ein wenig verbessern. Wir müssten Frieden in die Welt tragen. Wollen wir ja auch. Wir müssten für Gerechtigkeit sorgen. Wir müssten diese Welt retten. Das war nicht die Verheißung. Apostelgeschichte 2, die wir gelesen haben, gehört haben, ist nicht die Ziellinie, ist nicht das große Finale, dass wir jetzt sagen können, ah, wir sind schon bei Apostelgeschichte 2 gelandet. Und da können wir uns jetzt zur Ruhe setzen, wir haben schon alles. Sondern Apostelgeschichte 2 ist der Anfang. Da fängt alles erst richtig an. Der Anfang der Anfänge, es sieht zunächst so aus, als wären doch nur ein paar arme Gestalten zum Glauben gekommen. Erst waren es ja nur 120, das ist ja nun wirklich überschaubar. 120, dann kommen dann noch ein paar andere dazu, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Kapitel 2, Vers 41, was haben sie gemacht? Dass da 3000 Menschen zum Glauben kamen, sie haben nichts gemacht, als das Wort von Jesus zu verkündigen. Das war's. Nun hat aber Johannes von Anfang an betont, dass die ganze Welt in seinem Blick ist. Dass er in ganz anderen Dimensionen denkt als wir. Dass Jesus kein Teil dieser Welt ist, sondern dass Jesus der Schöpfer dieser Welt ist. Alles, was geschaffen ist, ist in ihm geschaffen. Das ist eine ganz sonderbare Spannung darin, dass die Welt ihn nur nicht erkennt, obwohl er hineinkommt, dass die Welt ihn nicht versteht, sie ist ihm entfremdet. Er sammelt seine Jünger, aber dieser Gegensatz bleibt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Auch bei uns ist diese Spannung deutlich zu spüren, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören und trotzdem noch ein wenig aushalten müssen, aber da ist mitten durch unser Leben hindurch schon ein massiver Riss, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und heißt es bei Johannes 17, du hast dem Sohn Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Macht über alle Menschen. Und wenn wir es jetzt nachvollziehen, wenn er sagt, ich muss gehen, ich muss erhöht werden, damit der andere Tröster kommen kann. Ich will euch nicht wie Waisen zurücklassen, ich schicke euch aber keinen Ersatz, keinen billigen Trost, sondern ich schicke euch einen Beistand, einen Advocatus im Lateinischen, also einen Anwalt, einen, der euch beigesellt ist, einen herbeigerufen, einen anderen Tröster, der bei euch sei in Ewigkeit. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und darum muss ich gehen. Damit er kommen kann, muss ich gehen. Und dann kommt Pfingsten ins Spiel, 50 Tage nach dem Passa. Die Zeit und die Stunde, der Tag war ja ursprünglich noch offen, das war sie unbestimmt. Sie wussten nicht, wie lange sollen wir jetzt warten, was kommt denn da? Und plötzlich an Pfingsten geschieht das. Plötzlich ist der Geist da. Und das ist natürlich für uns wichtig, dass Pfingsten nicht eine Erfindung der Gemeinde Jesu ist. Dass es keine neue Erfindung war, sondern dass es hier um das große Erntefest, das erste Erntefest in Israel geht. Hier kommen nun die Erstlinge aus der großen Ernte. Und da kommen nun ganz viele sonderbare Formulierungen auf uns zu. 50 Tage nach dem Passa ist dieses große Fest, nur mit einem großen Unterschied ändert sich hier etwas, nämlich nicht Israel bringt die Erstlingsgabe, sondern er nimmt sich seine Erstlingsgabe. Sie verstehen noch gar nicht, was da geschieht. Er nimmt sich seine Erstlingsgabe. Alles, was davor war an Pfingsten, an diesem Fest, war nur Vorläufermodell. Jetzt nimmt er sich seine Erstlingsgabe aus seinem Volk, indem er sie heiligt. Der Heilige Geist ist ein Geist der Heiligung. Und nun werden sie geheiligt. Wer? Die ihn lieben, die sein Wort hören und sein Wort halten. Sie werden geheiligt. Keiner kann das von sich aus tun, sondern nur er kann sie heiligen. Sie sind die Erstlingsgabe aus seinem Volk, die Erstlingsgabe dieser großen Ernte. Der Geist, der in die Wahrheit führt, lässt ihn jetzt langsam aufgehen, was es zu bedeuten hat, nämlich Pfingsten. Pfingsten ist ja auch für sie immer noch das zentrale Ereignis, das zentrale Fest. Er nimmt sich seine Erstlingsgabe aus seinem Volk und heiligt sie. Und Paulus wird später sagen, wenn die Erstlingsgabe heilig ist, also diese paar wenigen, die 120, dann die 3000 und dann die, die noch dazukommen werden, wenn diese Erstlingsgabe heilig ist, so ist das Ganze heilig. Auch die, die gar nicht da sind. Auch die, die nicht im Tempel gekommen sind. Auch die, die nicht nach ihm gefragt haben. Das Volk vom Lande, das verlorene Volk, geheiligt durch die Heiligung der Erstlingsgabe. Das ist Pfingsten. Das ist die Wahrheit, um die es hier geht. Und noch einmal später tauchen dann die Ersten aus den Nationen auf, weitere Erstlinge, andere Erstlinge. Aber das Grundprinzip bleibt, sind die Erstlinge geheiligt, ist das Ganze geheiligt. Da haben wir ein paar Fragen und manche Rätsel, die wir noch nicht beantworten können. Aber das Prinzip ist da, sind die Erstlinge geheiligt, dann ist das Ganze geheiligt. Er nimmt sich die Erstlingsgabe auch aus den Nationen. Und wir können nur ahnen, was für eine Wahrheit hier schon aufleuchtet. Die vielen kennen ihn nicht, aber er kam in sein Eigentum. Und auch diese gespaltene Welt ist immer noch sein Eigentum. Und er will sein Eigentum. Er bleibt dabei. Seine Welt hat er immer noch im Blick. Und ich vermute, dass dieser letzte Satz, den wir gelesen haben, damit zu tun hat, wenn er sagt, den Frieden lasse ich euch. Also den Frieden, den ihr schon habt, den Frieden, den ihr schon kennt, den Frieden, in dem ihr schon lebt. Auch wir hier unter uns schon in diesem Frieden leben. Aber meinen Frieden, den gebe ich euch. Meinen Frieden, der viel größer ist als alles andere, der kommt erst noch. Ich gebe nicht so, wie die Welt gibt. Mein Friede ist nicht nur ein bisschen anders, sondern mein Friede wird alles übertreffen, was ihr jemals an Frieden gedacht habt. Und wir kommen wieder an diese Grenze der Sprache. Das lässt sich nicht mehr in Sprache fassen, wo alles viel zu groß ist, wo auch ein Paulus nur beten kann, damit ihr mit allen Heiligen begreift, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten miteinander. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rete, wo sollt ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gangen. Du suchtest mich und nahmst mich mit Erbarmen in deine Arme. Hör niemals auf, dich so zu offenbaren, wie wir es bis an den heutigen Tag erfahren. Verherrliche an uns, Herr, deinen Namen ohn Ende. Amen. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.